Die käuflichen Demoiselles von Doberan, eine sittengeschichtliche Episode in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so der Titel des Vortrages von Dr. Wolf Kage, gehalten am 17. Oktober 2025 im Lesesaal des Landesarchivs Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Die Präsentation erfolgte im Rahmen der Vortragsreihe des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.
Die käuflichen Demoiselles von Doberan. Das ist ja eigentlich erstmal nicht so prickelnd, wenn man das hört und denkt, na, komisch. Erste Hälfte 19. Jahrhundert, noch schlimmer, das ist also eine ganze Weile her, wie konnte das passieren? Aber von Anfang an, 1793 ist die Gründung des Seebades Doberan-Heiligendamm eine der weitsichtigen und innovativen Entscheidungen von Herzog Friedrich Franz I., damals noch Herzog von Mecklenburg-Schwerin. Der Landesherr ist der leutselige Mittelpunkt der Badegesellschaft, die sich zahlreich einfindet und das relativ schnell. Er eröffnet meist mit seinem Eintreffen die Saison und zieht dann die honorigen Gäste, sie wurden damals Zelebritäten genannt, nach sich und der deutsche und europäische Hochadel gibt sich einstellig ein. Die Zaungäste kommen aus dem niederen Adel, dem besseren Handwerk und der vornehmen Bürgerschaft der Städte, des Landes, aber auch aus Hamburg, Hannover oder Berlin oder noch weiter entfernt. Die Garnitur bilden die darstellenden Künstlerinnen und Künstler. Sie alle genießen den Vorteil, nicht dem strengen höfischen Zeremoniell oder der höfischen Rangordnung unterworfen zu sein, denn der Fürst legt sehr großen Wert darauf, dass derartige Reglements in Doberan ausgesetzt sind. Bei seiner Thronbesteigung 1785 blickt er bereits auf eine fünfköpfige Kinderschar, die sich bis Ende des Jahres noch um einen Sohn erweitert. Neben diesen ehelichen Kindern gehen aus dem lockeren Lebenswandel des seit 1808 ja auch verwitweten Regenten nachgewiesenermaßen 15 außereheliche Kinder hervor, von denen allein 11 auch aus der Zeit seiner Ehe stammen. Soweit zu seinem Verständnis von ehelicher Moral. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts pegelt sich die Zahl der jährlichen Gäste in Doberan auf etwa 1200 ein. Bei einem etwa 14-tägigen Aufenthalt der Gäste heißt das, dass zeitgleich immer etwa 200 Gäste anwesend sind. Darunter befinden sich zahlreiche Familien oder auch Mütter oder Väter mit Töchtern und Söhnen. Das Bad galt auch als interessanter Heiratsmarkt. Einige davon suchen auch Genesung von ihren Leiden am Heiligen Damm, aber nicht alle. Oft bringen sie eigenes Personal mit. Alleinreisende Gäste sind oft Studiosi. Der Flecken Doberan ist bewohnt von Ackerbürgern, Handwerkern, Händlern, Gastwirten, Ärzten, Dienstleistern wie Fuhrleuten, Dienstmädchen oder Knechten. Eine kleine Oberschicht bilden die Beamten des Domanialamtes, der Pächter des Kammerhofes, also des fürstlichen Gutes, die Beamten des Domanialamtes, die Pastoren, der Apotheker und einige gehobene Gastwirte. Pastor Friedrich Krull zählt in der Zeit etwa 1800 bis 2000 Beichtkinder in seinem Sprengel. Doch er beklagt, nur etwa ein Drittel davon nimmt am Abendmahl teil. Und er schreibt im Bericht, es fehlt nicht an offenen und heimlichen Verrätern des Christentums und der Kirchlichkeit, so wenig unter den Vornehmen als den Geringen. Und noch deutlicher meint er, von der Haute Volée besuchen wenige die Kirche und diese auch nur selten. 1823 schenkt Serenissimus dem Rennverein auf halbem Wege zwischen Heiligendamm und Doberan den Platz für eine Pferderennbahn, als erste ihrer Art übrigens auf dem Kontinent. Seitdem finden jährlich im August Rennen statt, die zahlreich internationales Publikum wie auch Teilnehmer anlocken. Hier überwiegen männliche Gäste. Im Seebad Doberan-Heiligendamm treffen sich Menschen mit Geld und Lust auf Zerstreuung. Konzerte, Theater oder die Spielbank geben Gelegenheit dazu. Doch diese Art von Zwanglosigkeit und Konzentration von zahlungsfähigem Publikum lockt auch das älteste Gewerbe der Welt an. Ein Aktenfund im Schweriner Landeshauptarchiv hier gibt darüber in mehrfacher Hinsicht Auskunft. Es handelt sich um eine relativ geschlossene Überlieferung zum Thema Prostitution über einen Zeitraum von fast 40 Jahren. Der Ort Doberan ist die zu der Zeit mondäne fürstliche Sommerresidenz. Aus den Dokumenten erhellen sich die Einstellung verschiedener sozialer Gruppen zu dem sonst eher verschämt behandelten Thema, wie da sind die duldende und genehmigende Amtsobrigkeit. Dann die moralisch entrüsteten Bürger der Mittelschicht. Dann weiter die durch Mieteinnahmen von den Mädchen partizipierenden Bürger der Unterschicht. Und schließlich die durch lenkende Entscheidung eingreifenden Großherzöge. Die Subjekte, wenn man so will, der Beschwerden, Stellungnahmen und Entscheidungen, die Freudenmädchen selbst, kommen allerdings nicht zu Wort. Prostitution in Mecklenburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist nicht ungewöhnlich. Doch finden sich sonst Belege überwiegend für die Residenzstadt Schwerin und die größere Handels- und Hafenstadt Rostock. Dabei geht es nicht um Verbote oder strafrechtliche Verfolgung, sondern um den Streit, wo denn das Gewerbe ausgeübt werden durfte. In Schwerin gibt es derartige Auseinandersetzungen, nachweislich seit 1819. Dort wird die gewerbliche Prostitution dann 1839 hinter dem Rathaus am heutigen Schlachtermarkt eingegrenzt. Doch auch in einer Kleinstadt wie Grabow wird 1833 von einem Hurenwirtschaftsbetrieb im Gasthaus Burmeister berichtet. In Rostock ist die Prostitution im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zwar nicht, wie es heißt, öffentlich bestätigt, jedoch toleriert, wie Matthias Mahnke in einem Beitrag schon vor einiger Zeit geschrieben hat. Die Tolerierung entspricht der generellen Auffassung von Legislative und Exekutive im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Sorgen bereiten in erster Linie hochansteckende venerische Krankheiten. Was erzählen nun die Akten über die Prostitution im Seebad Doberan-Heiligendamm? Am 4. April 1816, also vor weit über 200 Jahren, beschweren sich der Schuhmacher Bauer, der Sattler Päpke und der Bade Chirurgius Wendt direkt beim Großherzog Friedrich Franz I. über den Aufenthalt von Freudenmädchen, die während der Badezeit, wie sie schreiben, seit einigen Jahren in der nahe dem Kamp liegenden ersten Hintergasse, das ist die heutige Mollystraße, ihr Logis nehmen. Dadurch hätten sie, wie sie schreiben, den in dieser Straße liegenden zum Logieren der Badegäste gut eingerichteten Häusern den Schaden zugefügt, dass keine honette, also ehrenwerte Fremde in dieser Gegend mehr logieren mögen. Vorzüglich ist es den Badegästen ein Anstoß gewesen, dass die Schusterwitwe Lange, welche in der kleinen, vom Kamp nach der ersten Hintergasse führenden Straße wohnt, ihr Haus seit 2 Jahren an solche Mädchen vermietet hat, sodass kein anständiger Badegast mehr diese Straße passiert, um wenigstens bei uns, da wir in der Nähe dieses Hauses wohnen, logieren mag. Mancher Fremde, welcher ruhiger und billiger als am Kamp logieren möchte, würde bei uns wohnen, wird aber jetzt durch die Nähe dieser Personen zurückgehalten und muss mit einem vielleicht für dessen Zustand zu lebhaften und kostspieligen Logis am Kamp vorlieb nehmen. Sie bitten, die Aufnahme von Freudenmädchen in dieser Gegend zu verbieten und dass diese stattdessen, wie Sie schreiben, in die Nähe des Jungfernberges, der hieß tatsächlich so, heißt heute noch so, in die Nähe des Jungfernberges und der neuen Reihe, als wo selbst keine Badegäste logieren, verwiesen werden. Schon 2 Tage später verfügt der Großherzog, da zur dortigen Badezeit die Freudenmädchen so weit vor in den Ort gehen, wir dies aber nicht weiter dulden, sondern sie zurück in die hinterste Gasse von Schlachter Pfahl bis zum Jungfernbrunnen und in die neue Reihe verwiesen haben wollen, so hat das Amt Doberan sie nur daselbst und sonst nirgend ihre Wohnungen nehmen zu lassen. Auch strenge darauf zu halten, dass solches befolgt werde. Damit ist der Doberaner Sperrbezirk definiert. Dem Großherzog ist die Existenz von Freudenmädchen bekannt. Und er verfügt lediglich eine Eingrenzung von ihrem Aktionsradius, wie auch die Beschwerdeführer ja keineswegs die Mädchen aus Doberan verbannen wollen. Ein Jahr später gibt der Amtshauptmann Wilhelm Wachenhusen, der dem fürstlichen Domanialamt Doberan vorsteht und auch gleichzeitig Chef der Doberaner Badeverwaltung ist, am 4. Juli 1817 eine Übersicht. Denn ohne die einheimischen Freumägdchen mitzuzählen, ist die Zahl der fremden Freudendienst auf 20 angewachsen. Wachenhusen bittet einen anderen Beamten um Hilfe. Erzeigen euer Wohlgeboren mir die Gefälligkeit, um selbst nicht verantwortlich zu werden, so sind die Beamten, ne? Um selbst nicht verantwortlich zu werden, gelegentlich allerhöchsten Ortes zu sondieren, ob noch mehrere zugelassen werden dürften. Die Liste der Mädchen, namentlich aufgeführt, lege ich bei. Die 20 sind beim Amt registriert und auch ihre Quartiere bekannt. Fritze Rebstock, Wilhelmina Engel, Hannchen Schröder und Bertha Klein wohnen zum Beispiel bei dem Ackerbürger Eggers. Andere wohnen bei der Witwe Achilles, die neben drei namentlich genannten auch Frau Degelow mit drei Mädchen aufnimmt. Hier kann möglicherweise von Zuhälterei ausgegangen werden. Auch der Schutzjude Simon beherbergt zwei Mädchen, Betty Todenstein und Mina Hohlmann. Die registrierten Mädchen kommen alle von außerhalb. Doch nur in einem Fall ist ein Heimatort angegeben, hier konkret Caroline Meyer aus Hamburg. Sie ist mit Lisette Schulz beim Friseur D'Angela im Quartier. Es ist die einzige überlieferte Namensliste, die wir haben oder die ich kennengelernt habe. Wie aus weiteren Mitteilungen ersichtlich ist, war das aber wohl der zahlenmäßig höchste Stand. Ja, so sah Karl Spitzweg die Prostituierten, das ist sie. Der Rock ist etwas zu kurz, man kann die Wade leicht erkennen und es ist dieses kokette Verhalten. In Doberan ist über das Alter der Mädchen, die Höhe der Bezahlung oder eine gesundheitliche Betreuung sogar nichts bekannt. Bei etwa zeitgleich 200 Badegästen sind das 10% der Fremden. Die Konkurrenz der Mädchen untereinander muss wirklich sehr hoch gewesen sein. Gut 10 Jahre später, in denen sich offenbar nichts verändert, beschweren sich Hofglasermeister Beckmann und Klempnermeister Töppel im August 1828 beim Großherzog in gleicher Angelegenheit in einer, wie sie schreiben, alleruntertänigsten Vorstellung und Bitte betreffend die Beschränkung des Quartiers der Freudenmädchen und argumentieren, dass, so schreiben sie, jetzt, wo nach 12 Jahren der Flor Doberans erhöht, die Zahl der Badegäste gestiegen und der Ort selbst so sehr vergrößert ist, dass ein Teil jenes Grenzbezirks, welchen namentlich wir bewohnen, nicht mehr zu den Abgelegenen gehört und daher von mehreren anständigen Badegästen bewohnt wird. Es wohnen auch deswegen in unserer Gegend nur bei unserer Nachbarin, der Witwe Achilles, der Name fiel schon mal, noch allein bei der Witwe Achilles Freudenmädchen. Die übrigen haben sich vom Maurer Plückhahnschen Hause an weiter weggezogen. Diese Freudenmädchen aber im Achillischen Hause sind uns eine ununterbrochene Quelle des täglichen Skandals und der nächtlichen Ruhestörung, sodass die bei uns logierenden Badegäste uns mit dem Auszug drohen. Die Bannmale soll verlegt werden. Einen Tag später diktiert der 72-jährige Landesherr die Weisung. Da die Badegäste sich immer weiter im Ort verbreiten und daher es erforderlich wird, die Freudenmädchen mit ihren Logis noch weiter zurückzuweisen, so befehle ich hiermit, dass besagte Mädchen nicht weiter in den Ort hinein als bis zum Maurer Plückhahnschen Hause inklusive Quartier nehmen. Der Auszug der Mädchen bei der Witwe Achilles hätte allerdings sofort zu erfolgen. Maurer Plückern darf weiter Mieteinnahmen für die Unterkunft der Mädchen kassieren. Die jährlich gedruckten Gästelisten aus Dobran geben versteckt Hinweise auf mögliche Freudenmädchen. Immer wieder tauchen Demoiselles aus Hamburg auf, die ohne Familie reisen und ihre Unterkunft bei Bürgern der unteren sozialen Schicht finden. Die unverheirateten Frauen und Mädchen des Adels führen den Titel Fräulein. Demoiselle ist die Titulierung für alle Bürgerlichen. Diese Unterscheidung ist also durchaus vorzunehmen. Und hier in der Liste ist hier unten zu sehen, dass die Demoiselles dann bei dem Fuhrmann wohnen. Hier habe ich als Auswahl nur die Jahre 1832 und 1833 ausgewählt. Drei Namen tauchen in beiden Jahren auf. Im ersten Jahr kommen die Mädchen allein. Die Badesaison beginnt immer um den 10. bis 15. Juni und mit der Anreise am 8. Juli sind sie also rechtzeitig vor Ort. Dass Herr Bellinger aus Hamburg 1833 noch eine vierte Demoiselle mitbringt, die alle zusammen wieder bei dem Fuhrmann Büttner logieren, ist ein Indiz dafür, dass es sich hier um Freudenmädchen handelt. Bellinger ist in der Hamburger Johannesstraße als Kleinhändler mit Knöpfen und diversen Waren ansässig und betreibt vielleicht auf diese Art und Weise ein wenig Zuhälterei. Über die Aufenthaltsdauer der Mädchen sagen die Listen leider nichts aus. Es spricht aber vieles dafür, dass sie bis über die Tage der Pferderennen im August bleiben, die den Abschluss der Saison bilden. Doch an dieser Stelle ist die Frage berechtigt, wie ist das moralische Verhalten der Einwohner in Dobran in jenen Jahren allgemein zu bewerten? Indizien, nur Indizien liefern die Taufregister. Die Tochter des Jägers Engern, das Mädchen Charlotte, bringt am 29. Mai 1831 ein Kind zur Welt. Der Vater George Allen ist Jockey bei der hiesigen Traineranstalt und er ist geständlich, so schreibt der Pastor in das Taufregister. Das ist 9 Monate nach der Rennsaison, als sie das Kind zur Welt bringt. Wenige Wochen später gibt das Dienstmädchen Sophia Gärtner an, dass der Vater ihrer Tochter angeblich ein Soldat Christian Möller aus Wismar sei. Gehörte er zur Wachmannschaft in Dobran? Außerdem kommen Mädchen aus den umliegenden Dörfern, um bei einer Hebamme in Dobran zu entbinden. Vorhin sagte der Amtmann, dass auch einheimische Freudenmädchen ja sich dort in Dobran einbringen. So bringt Anna Bortmann aus Stühlo im März 1832 einen Sohn zur Welt und gibt an, dass der Vater Karl Eggers ein Pensionario aus Goro bei Sato sei. Im Mai 1833 bringt Marie Zimmermann bei der Hebamme Walter Zwillinge zur Welt, die aber wenige Zeit darauf sterben. Sie gibt an, dass der Vater Wilhelm Glasow ein Musketier aus Rostock sei. 1834 gesteht der Musikus Christian Heberlein, der Vater der Tochter zu sein, die Friederike Kornmilch geboren hat. Allerdings heiraten die beiden einige Jahre später. Das kommt vor. Doch einen außergewöhnlichen Fall stellt Anna Elisabeth Reining dar. 1835 bringt sie einen Sohn zur Welt, dessen Vater der Doberaner Kammerjunker von Buch sein soll. Er ist vermutlich ein Sohn des Amtsverwalters Philipp von Buch. Ein Jahr später soll der Vater des zweiten Sohnes von Elisabeth Reining, der Trainermeister John Levin, vom Gestüt Ziro sein, der zum Pferderennen in Dobran war. Johann stirbt kurz nach der Geburt. 1840 macht sie bei ihrem dritten Kind keine Angaben zum Namen des Vaters. Soll sein 3 Punkte. Der Pastor weiß es nicht. Und sie weiß es vielleicht auch nicht. Aus diesen und ähnlichen Fällen ist durchaus auf Prostitution zu schließen. Das kann man machen. Es ist aber nicht immer gerechtfertigt. Aber es zeigt durchaus einen lockeren Lebenswandel. Oder es deutet andererseits auch auf den Missbrauch von sozialen Abhängigkeiten. Auch das darf man nicht außer Acht lassen. Am 15. Juni 1837 soll eine erneute Beschwerde den Großherzog wieder zum Handeln bewegen. Das Ersuchen ist wohl von einem professionellen Schreiberling aufgesetzt und schmeichelnd eingeführt. Euer königlichen Hoheit gnädigen Gesinnungen ermutigen uns, allerhöchst dieselben, unsere alleruntertänigste Bitte ehrfurchtsvoll zu Füßen zu legen. Seit mehreren Jahren ist es den Freudenmädchen erlaubt, während der Badezeit in unserer Straße wohnen zu dürfen. Da aber der Aufenthalt dieser Mädchen so manches Unangenehme in verschiedenen Hinsichten für die Bewohner dieser Straße hat, wir auch der Gewissheit geworden, dass uns derselbe hinsichtlich unser Gewerbe bedeutend schadet, indem mancher, der unsere Fabrikate oder unsere Hilfe bedarf, sich scheue, zu uns zu kommen, so bitten wir ehrfurchtsvoll, dass diesen Mädchen ein anderer Aufenthalt von der hiesigen Behörde angewiesen werden möge, wodurch dem Anwesen der nächtlichen Ruhestörer auch ein Ziel gesetzt sein dürfte. Im festen Vertrauen auf die hohe Gnade ersterben wir in tiefster Ehrfurcht. Unterschrieben haben Müller-Fuhrmann, Müller-Weisgerber, Stellmacher Stark, die Pastorenwitwe Hoffmann, Mauergesell Stolz Junior und Zimmermeister Borgwart. 2 Tage später liegt das Schreiben dem Großherzog vor. Doch Paul Friedrich ist als Landesherr erst 4 Monate im Amt und findet wohl nicht so recht Vergnügen an einer Neuregelung der Bannmeile. Er kennt die Doberaner Verhältnisse, obwohl oder vielleicht weshalb er seinen Sommersitz in das von Doberan immerhin 6 Kilometer entfernte Heiligendamm direkt an der Ostsee verlegt und sich 1839 von Demmler das Haus Krone errichten lässt. Eine Antwort lässt jedenfalls auf sich warten. 2 Jahre später, im Mai 1839, verfügt er aber dann doch über seinen wirklichen Kabinettssekretär Dr. Eduard Prosch, dass fortan aber weder in der Nähe des Stahlbades, das entstanden ist, noch am Krüppeliner Wege, das ist also die Straße, die heute noch nach Krüppelin führt, Freudenmädchen Wohnung nehmen dürften. Prosch sendet den Befehl an den Doberaner Amtsverwalter Philipp von Buch, dessen Sohn Kammerjunker vielleicht auch nicht so ganz sauber war. Und Philipp von Buch ist in der Zeit auch, hat die Funktion als Polizeichef vor Ort. Und Prosch ist befreundet mit Philipp von Buch. Buch antwortet dann seinem hochgeschätzten Freund durchaus etwas hintersinnig, dass es an meinem guten Willen nicht fehlen wird, dahin zu sehen, dass möglichst untadelhafte Ware, er meint die Mädchen, untadelhafte Ware sich vorfindet. Allein bedauerlich bin ich zum Beispiel wegen Unbekanntschaft in Hamburg, er kennt sich nicht aus in Hamburg, die Auswahl auf einen größeren Kreis der Mädchen zu erstrecken als den bisherigen. Wenn darin ein mehreres geschehen sollte, so würde ich nun desfallsige nähere Instruktionen über die Art und Weise, wie solche Vorkehr zu treffen und an wen man sich etwa zu adressieren hätte, bitten. Also, er sagt, ich kenne mich in Hamburg nicht aus und mit den leichten Mädchen schon gar nicht. Außerdem redet er sich raus. Das verweist auch darauf, dass vermutlich die meisten Mädchen aus Hamburg kommen. Noch einmal. Betroffen von der erneuten Eingrenzung sind unter anderem die Familien Erison und Grunze mit ihren Einnahmen. Das ist jetzt die Unterschicht, die sich nun auch bei, wie sie schreiben, seiner Königliche Hoheiten, tatsächlich so geschrieben, Königliche Hoheiten zusammengeschrieben, offenbar ohne Schreiberhilfe beschweren, da wir uns, deshalb auch jetzt diese Diktion, da wir uns immer freuen zu der Badezeit. Und wenn das Amt sagt, dass seiner Königliche Hoheiten es befohlen hat, dass an den Kröppeliner Landweg die Leute, die in die Häuser wohnen, keine Freudenmädchens nehmen sollen und in dieser kurzen Zeit soll Kleidung und Miete sein und er nicht bezahlen kann, der kann auch kein Hüsung wiederkriegen und muss auf der Straße liegen. Wir bitten seiner Königliche Hoheiten und wissen aus Erfahrung, dass euer Königliche Hoheiten viel Mitleiden mit den Armen hat. Sprich, das war ihnen das Verbot der Vermietung zwecks gewerbsmäßiger Unzucht Geldeinbuße bedeutet. Doch der Landesherr bleibt hart und lehnt ihre Bitte wenige Tage später endgültig ab. Denn es müsste bei der einmal gegebenen Bestimmung bleiben, Sie würden schon rechtschaffende Mietsleute bekommen, wenn Sie sich darum nur Mühe geben würden. Naja. 2 Jahre später wendet sich am 5. August 1841 mit demselben Anliegen noch einmal Schuhmachermeister Fahrenheim, ebenfalls aus der Kröpeliner Landstraße, an den Großherzog. Er schreibt auch selbst: Ich wohne mietweise in dem Haus des Büdner Frahm all hier. Dieses Haus liegt ganz isoliert, schreibt er, in der kleinen Straße hinter dem Rittmeister von Bassewitzschen Gehöfte. Es verirren sich also dorthin keine Badegäste, an die ich etwa vermieten und dadurch eine kleine Höfe finden könnte. Ich sitze auf eine jährliche Miete von 30 Talern, habe eine Frau, 5 kleine Kinder und eine alte, kranke, kümmerliche Mutter zu ernähren. Dazu ist meine Frau auch fast beständig krank und mein Handwerk ernährt mich nicht allein. Und er bittet, dass ich meine Vorderstube an eine öffentliche Demoiselle vermieten darf. Mein Hausherr hat nichts gegen die fragliche Vermietung. Aber der Großherzog bleibt hart. Doch das Thema scheint in Doberan gerade besonders akut zu sein. Nach der Saison im September 1841 wenden sich noch einmal mehrere mittelständische Einwohner des Fleckens, die das Amt bereits abgewiesen hat, etwas gewunden an den Landesherrn, um die Mädchen in andere Straßen zu vertreiben. Sie schreiben, weil in manche moralische Beziehung das Wohl und Wehe unserer Kinder und auch zum Teil unser häusliches Glück ohnedem in mancher Beziehung davon abhängt, da wir es nicht erreichen konnten, in der sogenannten Jungfernbergstraße die Aufnahme von Freudenmädchen zu verbieten. Die wollen nun auch die Mädchen aus der Jungfernbergstraße vertreiben. Abgelegenere Straßen hier im Orte qualifizieren sich besser zu diesen Geschäften, wie die sogenannte Kastanienstraße, welche ohnedem in der Badezeit immer solche Personen aufzuweisen hat. Da wir unsere Lokale an Schauspieler und Harmonisten, also die Musiker, sowie an jede anständige Familie vermieten können, wenn unsere Straße von diesen Jungfern befreit wäre. Unterschrieben haben Schuhmachermeister Karl Mahn, Stellmacher Stark, Müller-Weisgerber, Zimmermeister Borgwart, Sattlermeister Dangolo, Fuhrmann Karl Bosso, Riemermeister Brockmann, Webermeister Wulf, Arbeitsmann Trost und Zimmermeister Mahn. Doch Großherzog Paul Friedrich hat offenbar genug von dem Thema und verfügt die Beschwerde ohne Entscheidung ad acta. Ein Jahr später stirbt er im Alter von nur 42 Jahren. Sein Nachfolger Friedrich Franz II. Gelangt 1842 mit 19 Jahren auf den Thron. Da meinen die Beschwerdeführer, ihn mit der Geschichte erneut behelligen zu müssen. Sie holen in der Erklärung sehr weit aus und kommen dann zu dem Punkt, auf 4 Seiten beschreiben sie das. So wagen wir es jetzt, durch die Notwendigkeit der Umstände veranlasst, als Familienväter, Witwe und sittliche Büdner Nachstehendes vorzutragen. Seit mehreren Jahren hat es sich zugetragen, dass vom Küstergang bis zum Jungfernberge, in den sich uns benachbarten Häusern während der Badesaison Freudenmädchen jeder Art einmieten und da selbst ihren Unfug treiben. Dieser Umstand ist augenscheinlich seither von den nachteiligsten Folgen für unsere häuslichen Verhältnisse, für unsere nächtliche Ruhe, für die moralische Bildung unserer Kinder, für unseren Nahrungs- und Erwerbungszweig und endlich für die Badegäste selbst gewesen. Und sind wir es uns, unserem Familienwohl und dem allgemeinen Interesse des hiesigen Badeortes schuldig, nach Kräften gegen diese Zulassung zu streben. Was nämlich die Folgen anbetrifft, welche die Zulassung erstens auf unsere häuslichen Verhältnisse hat, so wagen wir es darauf hinzuweisen, wie geniert es für jede einigermaßen gebildete Ehefrau sein muss, sich stets von solchen ausschweifenden Mädchen beobachtet und gar erst verlacht zu sehen. Wir bekennen es der Wahrheit gemäß ferner, dass während der Sommerzeit keiner unserer Freunde und keine Freundin unserer Ehefrauen uns besuchen mag, aus Furcht, sie mögten in irgendeine Berührung mit diesen freien Mädchen gelangen. Den größten Einfluss übt diese Art Menschen auf unser Dienstpersonal aus, welches durch dieselben auf jede Art und Weise zu sich heranzuziehen und zu Schlechtigkeiten verleitet werden soll. Zweitens, betreffend die Störung unserer nächtlichen Ruhe. So müssen wir aller untertänigst bemerken, dass fast die ganze Nacht hindurch durch diese Mädchen Lärm und Unruhe auf der Straße verursacht wird, wodurch wir nicht allein im Schlafen gestört, sondern oft noch gezwungen werden, in unserem Bette in der Mitte der Nacht die schrecklichsten Ausdrücke und gemeinsten Ausrufe zu vernehmen. Drittens, was die Folgen, welche diese Mädchen auf die moralische Bildung unserer Kinder ausüben, anbetrifft, so macht uns der Gedanke einer ferneren Zulassung dieser Mädchen in unserer Straße für unsere Kinder zittern. Denn was soll, was kann man von einem jugendlich unschuldigen, aufgeregten Gemüte erwarten, wenn dasselbe gleichsam auf den Weg der Schlechtigkeit, in Klammern, wenn auch nur in Gedanken, hingeführt wird? Wie sollen und können wir es vermeiden, dass unsere Töchter und Knaben nicht täglich den sündhaften Anblick der Unzucht genießen? Viertens. Die Straße wird zu dieser Zeit sogar von unseren Kunden vermieden, da selbige im Verruf durch diese unglücklichen Geschöpfe gekommen ist. Fünftens. Endlich kann es nur im Interesse des Orts sein, wenn diese, unsere Straße, von solchen Mädchen freigehalten wird. Bisher sahen wir in der Mitternacht unserer Straße nur Wüstlinge. Die Bittsteller wollen sagen, dass sie ihre Straße lieber von anständigen, zahlungsfähigen Gästen bevölkert sehen, die aber wegen der Freudenmädchen diese Gegend zumindest bei Tageslicht meiden. Zum Schluss folgt der Vorschlag, wir erkühnen uns schließlich aller Untertänigs anzuführen, dass die Kastanienstraße längs des Schützenhauses sich mehr zu derartigen Wohnsitzen eignen und den fraglichen Mädchen ersetzlich anzuweisen sein dürfte. Hier unterschreibt als erstes die Pastorenwitwe Hoffmann. Als junger Landesherr will der Großherzog den Sachverhalt etwas genauer und auch durchaus sachlicher dargestellt wissen. Er weist über den Chef des Staatsministeriums, Ludwig von Lützow, sein Amt in Doberan zur Berichterstattung an. 1844 berichtet man von dort ausführlich. Seit langen Jahren ist während der Badezeit die Zulassung von Freudenmädchen in Doberan gestattet, aus dem Gesichtspunkte, dass mit dieser Zulassung eines unmoralischen, jedoch einigermaßen unter obrigkeitlicher Aufsicht zu haltenden Verkehrs, in Anführungsstrichen, größeren, weniger zu kontrollierenden Immoralitäten vorgebeugt und dergleichen Ausschweifungen in bestimmte Grenzen gewiesen werden. In früherer Zeit überströmten die Freudenmädchen den ganzen Ort. Späterhin wurden sie durch allerhöchste Verfügung hinsichtlich der Annahme von Quartieren auf die Umgebung des sogenannten Jungfernberges beschränkt. Ob es aber sich empfiehlt, diese Übelstände durch größere Verengung des Bereiches anderen Einwohnern im erhöhten Maße zuzuwälzen, das bezweifeln wir, euer Untertänigst. Wir haben die Ansicht, dass der Zustand des Hinsicht des einigermaßen zu konservierenden äußeren Anstandes mehr und mehr verlieren muss, je mehr die Freudenmädchen auf solche Regionen des Ortes zurückgedrängt werden, wo die Quartiere schlechter sind und wo die bedeutende Entfernung von dem belebteren Teil des Ortes die polizeiliche Aufsicht erschwert. Das Amt möchte eigentlich nichts verändern. Zunächst wird alles auf Wiedervorlage verschoben, weil der Großherzog auf Reisen ist. Im Januar hat er sich auf den Weg über Süddeutschland, Österreich und Italien in den Orient gemacht. Und von dort kehrt er erst im Juli 1844 zurück. Kurz nach der Rückkehr meldet sich der Schuhmachermeister Hinze von der Seite der Vermieter wieder mit einem Schreiben beim Großherzog. In etwas schwer verständlichem Klartext, offenbar auch wieder ohne fremde Hilfe, bittet Hinze, den Sperrbezirk aufzulösen, um auch wieder Freudenmädchen aufnehmen, wie er schreibt, einnehmen zu können. Hochdeutsch fällt ihm offenbar schwer und mit der Orthographie hapert es auch. Er schreibt, da ich es ungerne wage, königliche Hoheit, eine Vorstellung und Bitte vorzubringen, wir konnten in die früheren Jahren in die Badezeit einnehmen, was uns zur Hand käme und was richtige Papieren hatte. Und wenn wir sonst nichts kriegen könnten, so nahmen wir auch Freudenmädchens ein. Ich bitte seiner königliche Hoheit, dass sie es wieder frei zulassen und wissen auch recht gut, dass die Badezeit die Doberaner ihre Erntezeit ist. Der Vergleich mit dem Landleben ist schon interessant. Der Brief ist eine mutige Leistung des Schuhmachers. Einen Tag später wird er tatsächlich schon dem Großherzog vorgelegt, der dadurch an die Angelegenheit erinnert wird. Doch die Regelung über die festgelegte Bannmeile wird beibehalten. Die unterschiedliche Interessenlage vor Ort bleibt geteilt. Vermietung an Freudenmädchen oder ihre Verbannung an den Ortsrand. Klar wird immer wieder gesagt, dass es lediglich um eine Kontrolle und nicht um eine strafrechtliche Verfolgung des unmoralischen Verkehrs geht. 8 Jahre später, am 13. Juli 1852, sieht sich der geheime Amtsrat des Domanialamtes Friedrich Hund mit seiner gesamten Mannschaft wieder zur Stellungnahme zum leidigen Thema veranlasst, da nun auch ein generelles Verbot diskutiert wird. Deshalb fordert der Großherzog erneut einen Bericht, ob sich die übliche Konzessionierung von Freudenmädchen während der hiesigen Saison nicht ohne Bedenken gänzlich abstellen oder doch mindestens beschränken lasse. Doch das Amt bleibt bei dem Standpunkt obrigkeitlicher Aufsicht. Sie schreiben, die gänzliche Zurückweisung der privilegierten Mädchen scheint uns aus sittenpolizeilichen Rücksichten bedenklich. Der ungezwungene Charakter des Lebens am Badeorte erweitert auch nach der fraglichen Richtung hin die durch die strenge Sittlichkeit gezogenen Schranken. Und die Erfahrung anderer Städte und Länder sowie die einschlagende Statistik, erstaunlich, was Sie da gelesen haben, die einschlagende Statistik haben in uns die einstimmige Ansicht hervorgerufen und befestigt, dass nur auf die Gefahr noch größerer Sittenverderbnis die an sich verwerfliche Konzessionierung öffentlicher Dirnen gänzlich aufgehoben werden kann. Das Reglement, nach welchem bisher verfahren ist, setzt über die Zahl der zu privilegierenden Mädchen nichts fest. Noch vor wenigen Jahren betrug die Zahl regelmäßig 10 bis 12. 1835 waren sie sogar bis 18 angestiegen. Seit den letzten Jahren aber hat sie sich von selbst abgemindert und ist nicht über 5 Mädchen hinausgegangen. Es ist dieselbe zugleich auch eine so geringe Zahl, dass in Bezug auf sie das Bedürfnis einer Abminderung nicht hervortritt. Im Ergebnis dieser Überlegung wird der Sperrbezirk neu festgelegt, noch einmal, und auf die schon 10 Jahre zuvor in die Diskussion gebrachte Kastanienstraße beschränkt. Auch hier sieht sich Amtsrat Friedrich Hund immer noch aus seiner Sicht zu Aufschieben der sozialen Milde veranlasst. Er schreibt schon, im gegenwärtigen Jahr würden wir diese Veränderung getroffen haben, allein es würde dies eine Härte gegen die ohnehin in ärmlichen Verhältnissen lebenden Hausbesitzer enthalten, welche ja alljährlich ihr Lokal an solche Mädchen vermietet gehabt. Allein der Ausfall dieser Einnahmen, auf welche sie mit Sicherheit gerechnet, würde sie in die bitterste und drückendste Geldverlegenheit setzen. Inzwischen sind die Mädchen ernstlich und wie es den Anschein hat mit Erfolg angewiesen, sich so zu betragen, dass sie dem anständigen Publikum nicht zur Last fallen. Friedrich Franz II. Verfügt zunächst die Wiedervorlage bei seiner Anwesenheit Ende Juli in Doberan und dann wieder ad acta. Als sich dann 1853 aber der 70-jährige und nach heutigen Begriffen Sozialhilfeempfänger Malchin beim Großherzog beschwert, weil er im Sommer gemeinsam mit Freudenmädchen in einem Haus wohnen muss, schmettert das Amt höchst verärgert diese Beschwerde ab und wird dabei auch deutlich, was die räumlichen Gegebenheiten und die gesellschaftliche Einstellung betrifft. Im abgewichenen Herbste mussten wir für den Supplikanten, also diesen Bittsteller, da er obdachlos war, eine Wohnung anschaffen und fanden solche bei der in der Kastanienstraße wohnenden Witwe Reining für einen aus der Armenkasse zu zahlenden Mietpreis von 18 Talern. Vor etwa 3 Wochen nun erhielt die Witwe Reining, wie alljährlich, nun die Erlaubnis, öffentliche Mädchen in ihr Haus aufzunehmen und es haben dann auch 2 Quartier bei ihr genommen. Bei der Konzessionierung haben wir nun diejenige Rücksicht, welche wir der übrigen Hausgenossenschaft schuldig zu sein glauben, keineswegs außer Augen gesetzt und namentlich der Wirtin die Erlaubnis zur Aufnahme der Mädchen erst erteilt, als sie ihre eigene heranwachsende Tochter aus dem Hause entfernt hatte. Als sich herausstellte, dass die öffentlichen Mädchen den vorderen Teil des Hauses bewohnen sollten, während Malchin, also der Obdachlose, die nach hinten gelegenen Räumlichkeiten innehatte, die ohnehin durch eine geschlossene Zwischenwand und durch die Küche von dem Vorderhause gänzlich getrennt sind, da erst erteilten wir die zur Frage stehende Konzession. Wir verkennen es auch keineswegs, dass es manchen Hausgenossen widerwärtig ist, wenn sie mit öffentlichen Dirnen unter demselben Dache wohnen sollen. Doch sind Inkonvenienzen in dieser oder anderer Hinsicht niemals gänzlich zu vermeiden. soweit das Amt. Und deshalb meint man dort, für den Beschwerdeführer sollten diese Widerwärtigkeiten durchaus hinnehmbar sein. Und sie schreiben weiter, denn einmal sind die Räumlichkeiten des Maltin von denen der beiden Freudenmädchen durchaus getrennt. Sodann aber findet der anstößige Verkehr bei diesen Mädchen doch regelmäßig nur zu einer Zeit statt, wo die übrigen Hausgenossen und namentlich die Kinder bereits sich zur Ruhe begeben haben. Auch ist Maltin gar nicht der Mann, dem die Sittlichkeit seiner Kinder so am Herzen liegt. Seine Kinder gehören mit zu den am verwahrlosesten im Orte. Sie werden vom Vater fast täglich mit Bettelbriefen herumgeschickt und gegen niemanden müssen wir mehr und öfter wegen unverantwortlicher Schulversäumnisse seiner Kinder einschreiten. Das Amt ist also im höchsten Grade verärgert. Aber es stellt noch eine generelle Überlegung an. Eine andere Frage ist die, ob es nicht angemessen ist, die Zulassung von Freudenmädchen in Zukunft gänzlich abzustellen. Wir haben jüngst ein neues Reglement für diese Verhältnisse entworfen und wesentliche Beschränkungen eintreten lassen. Die beiden Mädchen sind aber angemeldet, aber so gering, schreiben sie, ist die Zahl noch nie gewesen. Wenn ihrer zwei solchen Bedürfnisse genügen, so ist es eben schon gar nicht mehr als vorhanden zu betrachten. Deshalb sollte der Großherzog befehlen, dass für die Zukunft öffentliche Mädchen überall in Doberan nicht mehr geduldet werden sollen. Dem entspricht der Großherzog und verfügt, sie sollen dem Antrage des Amtes gemäß bis auf Weiteres nicht mehr zugelassen werden. Die beiden Mädchen durften aber noch bleiben und seien nach Beendigung der Rennzeit, da haben wir jetzt wieder das Pferderennen, nach Beendigung der Rennzeit aus dem Orte zu entfernen. Die Pferderennen im August ziehen offenbar auch die oben genannten Wüstlinge an. An dieser Stelle endet die Überlieferung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ministerielle Verwaltungsstruktur ändert sich und eine Fortsetzung der Berichte oder auch eine Gegenüberlieferung in den Akten des Domanialamtes hat sich nicht mehr finden lassen. Möglich ist auch, dass durch eine neue, verschärfte Gesetzgebung in Mecklenburg-Schwerin die Prostitution nun illegal weitergeführt wird. 1856 tritt die Verordnung betreffend die Bestrafung der einfachen Unzucht und des Konkubinats der sogenannten wilden Ehe in Kraft. In der Verordnung lautet der Paragraph 1, Strafe der einfachen Unzucht, die einfache Unzucht als solche soll an beiden Teilen mit Geldbuße von 3 Talern bis zu 20 Talern, also ganz schön viel Geld, das war mehr als die Miete für den Obdachlosen im Jahr, im Falle des Unvermögens aushilflich mit entsprechendem Gefängnis polizeilich bzw. gerichtlich bestraft werden. Zweitpersonen, welche die Unzucht gewerbsmäßig betreiben, davon ist in Doberan in den vorher genannten Fällen auszugehen, die sollen mit Gefängnis von 6 Wochen bis zu 3 Monaten bestraft werden. Mit dieser Verordnung ist eine amtliche Duldung natürlich nicht mehr möglich. Zusammengefasst, diese Überlieferung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt die Verbindung von Badeleben und Prostitution im Ostseebad Doberan-Heiligendamm als sommerlichem Treffpunkt von Adel und gehobenem Bürgertum. Prostitution gehört zum Selbstverständnis von Weltläufigkeit damaliger Auffassung. Weder die Großherzöge noch die Beamten schreiten ernsthaft dagegen ein, und benutzen eher noch den ungezwungenen Charakter des Bades als Argument. Die Gegner sind eine kleine Mittelschicht, die aber auch nicht prinzipiell gegen die Prostitution ist, sondern nur ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten eingeschränkt sieht. Ein Wandel in der Moralauffassung ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass es offenbar neben der gewerblichen und vom Domanialamt kontrollierten Prostitution eine Art Gelegenheitsprostitution aus der ärmeren einheimischen Bevölkerung herausgegeben hat. Die gesellschaftliche Akzeptanz und Selbstverständlichkeit spricht aus den Äußerungen der verschiedenen Parteien. An keiner Stelle der Überlieferung wird das Los der Freudenmädchen zum Thema gemacht. Man urteilt über sie wie über andere Menschen am untersten Rand der Gesellschaft, wie etwa über Hausierer und Bettler. Fürsprecher hatten die Mädchen nur dann, wenn sie als Mieterinnen Nutzen brachten. Zuhälterei ist aus dieser Überlieferung schwer erkennbar. Offenbar waren die Mädchen meist auf eigene Rechnung und auch auf eigene gesundheitliche Gefahr tätig. Die Badeärzte lassen die Formulierung dazu in ihren Schriften im Allgemeinen und sprechen nur von einer Zügelung der leiblichen und fleischlichen Lüste, worunter durchaus auch Völlerei, Alkoholgenuss oder das eheliche Liebesleben verstanden wird. Eine Kriminalisierung erfolgt dann erst ab 1856. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Danke.
Technische Realisation Peter Scherrer.